Doki, let's go.
Repattern. Körper verstehen, Bewegung verkörpern. Hier werden Atmung, Bewegung und Nervensystem anders gedacht. Der Podcast mit Chrissy und Lena.
Lena. Guten Morgen, Chrissy.
Na? Wie sieht's aus bei dir?
Ja, tough im Moment. Die Ferienzeit kommt, bei mir verändert sich ein bisschen der Plan.
Du hast viel zu tun gerade, ne?
Ja, es ist viel zu tun und ich würde sagen, ich bin so ein bisschen gestresst. Mhm. Aber das ist bald Wochenende. Wir nehmen fast tagesaktuell auf. Mhm. Ja. Wie geht's dir?
Gut soweit.
Ja. Cool.
Worum wir starten geht's rein, heute? Würde ich sagen. Ja. Genau, wir wollen heute so ein bisschen schauen auf das Thema Selbsterkenntnis und Selbstreflexion, was ja durchaus eine Grundlage dafür ist, dass wir Muster erkennen, dass wir uns entwickeln und verändern können. Das ist ja immer so unser roter Faden hier bei Repattern. Und gleichzeitig wollen wir heute mal so ein bisschen auf die Frage schauen, wie viel Selbsterkenntnis oder wie viel Innenschau braucht es? Oder passiert Entwicklung nicht auch in Beziehungen oder in Interaktionen? Und was bedeutet das eigentlich für Yoga-Unterricht oder Bewegungsunterricht? Können wir das mit einbeziehen?
Ja.
Genau. Also,
ja, kurz gesagt, sprechen wir heute über Einzel versus Gruppen. So ein bisschen.
Genau. Ja. Und wahrscheinlich auch erstmal als Teil 1 und vertiefen das nochmal in Teil 2.
Ja, genau. Das stimmt, genau.
Ja, genau, aber...
Nee, ja. Erzähl.
Das ist ja was wir beide auch immer schon mal thematisieren. Ne? Das sind wir bestimmt nicht die Einzigen, die das beobachten, dass vieles im Bereich persönlicher Entwicklung sich ja heutzutage so um Methoden der Innenschau richtet. Ne? Also Meditation ist relativ groß, Achtsamkeit, Journaling, natürlich der Bedarf an Therapie und vor allem Einzeltherapie, ne? Aber auch irgendwie Selbstbeobachtung. Da können wir auch schon wieder so die Brücke schlagen zu Selbstoptimierung. Das heißt, vieles von dem, was wir heute nutzen oder was so ein bisschen auch, ich will nicht sagen gehypt wird, ne? Aber was ja auch zugänglich ist, was wir gut nutzen können, ist etwas, was den Blick aufs Innere richtet und das wir für uns machen.
Ja, genau. Also es geht ganz viel... Ja, einfach darum, wie bin ich mit mir? Mhm. Und welche Tools nutze ich, um besser mit mir selbst zu sein? Und was ich halt so spannend finde, ist, dass wir halt in einer Gesellschaft, die, und das ist auch wieder so ein bisschen mein Architektenblick, so, ich habe ja ganz lange im Bereich Wohnungslosigkeit und Vereinsamung geforscht und wir haben ja eine Gesellschaft, die immer einsamer wird. Und gleichzeitig pushen wir die Dinge, die uns zwar mit uns selbst verbinden, aber nur mit uns selbst konfrontieren und nicht mit dem, was um uns herum stattfindet. Und das finde ich schon sehr, ist so faszinierend, so ein bisschen. Das ist ein Widerspruch auch irgendwie.
Ein Widerspruch und gleichzeitig passt es ja auch sehr gut zusammen, ne?
Ja.
Also das kann ich aus meiner Perspektive auch total aus vollem Herzen bestätigen. Also auch bei mir beruflich, so aus psychologischer Sicht, ist Einsamkeit ein Riesenthema. Einsamkeit im Sinne von sich allein zu fühlen oder keine Gruppen zu haben, zu denen ich zugehörig bin. Also das ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich wirklich auch alleine bin oder ob ich woanders bin und nicht verbunden bin. Ne? Und genau, das ist ja auch im Yoga die Kernfrage, wie stelle ich Verbindung her oder wie spüre ich Verbindung? Und vielleicht gucken wir da noch mal so ein bisschen für einen Moment auf, wo kommt die Yoga-Tradition eigentlich her? Und so kann man es natürlich gar nicht im Prinzip formulieren, sondern es gibt nicht den einen Yoga, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Richtungen.
Ja, und lass uns da aber noch mal ganz kurz vielleicht auch den kleinen Exkurs machen. Und was hat Yoga oder die Yoga-Philosophie eigentlich mit auch Bewegungspraxis zu tun?
Ja.
So, ich unterrichte ja mittlerweile echt sehr wenig Yoga nur noch, aber ganz viele andere Bewegungs- oder atemtherapeutische Klassen. Und dennoch ist die Philosophie des Yogas und auch die Arten und Weisen, wie Yoga in der Innenansicht, wie aber auch in der Verbindung mit anderen in seinen verschiedenen Arten und Weisen, auf die wir gleich eingehen werden, oder vor allem du drauf eingehen wirst, findet das trotzdem statt. Auch wenn das kein klassisches Yoga ist, was ich unterrichte, aber diese philosophische Basis, die ist auch in jeder Sling-Klasse, in jeder Bewegungsliebe-Klasse und in allem vorhanden. Und das finde ich einfach so wichtig, das einmal zu benennen, ja, weil da geht es halt auch viel mehr um eine Haltung mir selbst gegenüber und um eine Haltung meinem Gegenüber oder auch der Gruppe gegenüber. Und also insofern, wenn wir heute auch immer mal wieder von Yoga sprechen, heißt es eigentlich synonym für Bewegungsklassen, weil das, worüber wir jetzt gleich im Weiteren sprechen werden, das ist nicht nur im Yoga-Kontext zu finden, auch in vielen anderen Kontexten. Genau. Voll.
Und ich finde auch dieser, wo wir auch drauf gucken werden, ist so das Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne. Ja. Das gibt es ja auch in unterschiedlichen Bewegungsklassen. Ich kenne es auch vom Salsa, dass zum Beispiel was Traditionelles ist, dass ja der Mann führt und die Frau folgt. Und auch da gibt es ganz viel Diskurse, Kontext, Veränderungen, ne? Und vielleicht ja eher so die Richtung, okay, das ist aber eine Tradition, das ist wichtig, das zu achten, oder aber auch den Ruf, das anzupassen an ja den Kontext, wie wir hier vielleicht leben und tanzen wollen oder so, ne? Also so einfach so ein Spannungsfeld, was sich da öffnet.
Genau, und dieses Spannungsfeld steht halt immer, und das jetzt nochmal einmal den Topic mit aufzugreifen, entsteht halt immer zwischen mir als Individuum und natürlich der Gruppe, in der ich mich in einer Bewegungsklasse, ob es jetzt Yoga, Pilates, Aerobic, Salsa, wie auch immer ist, befinde. Und entsteht im Prinzip ein Spannungsfeld, irgendwie Unterschiede, in dem, wie wir vielleicht in uns auch weiterkommen, Selbsterkenntnis, Verbindung etc. pp. Empfinden.
Genau. Und vielleicht geht die Brücke auch so, dass wir ja gerade gesagt haben, viele unserer modernen Techniken rund um Achtsamkeit, um Innenschau, was Basis ist, um Muster zu verändern, sind ja auch aus fernöstlichen, viel größeren Kontexten, wie zum Beispiel Yoga, teilweise entnommen. Und das ist ja auch so ein bisschen die Tendenz, einzelne Methoden rauszunehmen. Und gleichzeitig haben wir aber nicht den gleichen Kontext. Und das ist auch der Hintergrund, warum wir nochmal auf diese vier Yoga-Wege einmal blicken wollen. Denn viele dieser Methoden, die wir heute nutzen, die eher Richtung Innenschau gehen, kommen aus den beiden Richtungen Jnana-Yoga und Raja-Yoga, ne, wo es viel um beim Jnana-Yoga als den Weg der Erkenntnis viel auch Wissen, philosophisches Wissen, philosophische Diskussionen um die Frage, wer bin ich, auch über den Weg des Verstandes und des Denkens sich darüber anzunähern. Ja. Während Raja-Yoga auch viel Meditation, viel Innenschau beinhaltet. Das fußt letztlich auf dem Yoga-Sutra des Patanjali, also auch auf dem achtgliedrigen Pfad des Yoga. Auch der beinhaltet natürlich viele unterschiedliche Wege. Wir im Westen haben aber vor allem auch die körperlichen Aspekte hier wieder quasi rausgenommen und die körperliche Praxis sehr stark betont. Es gibt aber daneben beispielsweise auch noch Bhakti-Yoga, was das Yoga der Hingabe ist. Das Mantra-Singen, das Chanten, Kirtan kommt auch daher. Also Gemeinschaft, Verbundenheit, Hingabe, Beziehungen sind da ganz wichtige Aspekte. Und Karma-Yoga ist auch noch ein wichtiger Weg. Da geht es gar nicht in erster Linie um irgendeine Praxis, die wir auf einer Matte oder in irgendeinem zeitlich-räumlich begrenzten Ort machen, sondern darum, dass wir verantwortungsvoll handeln, dass wir uns der Konsequenzen unseres Handelns bewusst sind, dass wir auch am Leben teilhaben, aber vor allem auch an Gemeinschaft teilhaben. Ne? Also völlig jetzt runtergebrochen und wirklich nur die Schwerpunkte rausgehoben. Aber worauf wir hinaus wollen, ist, dass wie wir heutzutage auch nicht nur vielleicht Yoga, sondern auch so eine Achtsamkeitspraxis verstehen, das oft den Teil betont, der mehr auf die Innenschau fokussiert oder eine eigene Praxis, körperlich, geistig, als diesen verbundenen Teil mit anderen in Gemeinschaft, dieses Zusammensingen oder was spenden oder Dinge für andere tun, ne? Das ist nicht so stark im Fokus.
Genau, und da gibt es dann halt im Yoga-Kontext die verschiedenen Arten des Yogas, die das halt vor Jahrtausenden von Jahren beschrieben haben. Und um das auch einfach nochmal in den traditionellen Kontext zu bringen, darf man natürlich nicht vergessen, dass die Menschen in Indien, wo einfach die Yoga-Praxis oder die Yoga-Wege herkommen, natürlich ganz anders gelebt haben zu der Zeit als wir. Und da gab es ein Kastensystem. Chrissy, da kennst du dich besser aus. Magst du mal einmal über
zumindest auch nicht wirklich, aber es, wahrscheinlich können wir uns das Leben ganz anders vorstellen, ne? Dass es irgendwie viel mehr in den Familienzusammenhang eingebunden war, in die Großfamilie, in Dorfgemeinschaften, dass es vielleicht auch viel mehr Rituale gab, bestimmte Feste gemeinsam gefeiert werden. Dass es gleichzeitig natürlich total viele soziale Verpflichtungen gab und viele Normen und so weiter, ne? Wo aber irgendwie das gesellschaftliche Leben irgendwie so quasi wie durchorchestriert ist und es ganz klar ist, so wo ist mein Platz, wie gering sind eigentlich meine Freiheitsgrade, mich darin zu bewegen. Ich wollte es eigentlich, also wenn ich sage, wie gering, dann hat das natürlich was Wertendes. Ich wollte es eigentlich wertfrei
voll,
darstellen.
Aber ich finde find es gerade gut, dass du das so gesagt hast, weil im Prinzip haben wir ja heutzutage genau das Gegenteil. Wie viel maximale Freiheit habe ich in diesen Systemen? Und das kann man sich vielleicht so ein bisschen wie zwei Pole vorstellen. Also einmal das maximale Zusammenleben in Dorf, in Familien, in kleinen Gruppen, in diesem sehr traditionellen, früheren Kontexten. So versus heute sind wir eine sehr individualistische Gesellschaft, wo wir halt diese Großfamilien, diese Dörfer halt nur noch ganz, ganz gering haben und viel mehr auf uns als Individuum vielleicht auch angewiesen sind. Voll. Und das macht natürlich was mit dem Zugehörigkeitsgefühl, wohingegen früher vielleicht eine große Identifikation mit Gruppe, mit Familie da war und man sich dann vielleicht eher rebellisch daraus lösen wollte. Mhm. Ist jetzt eine Hypothese, die ich jetzt einfach mal so reinstelle. Oder das kann ein Effekt sein, der daraus passieren könnte. Und heute suchen viele Menschen ja nach Zugehörigkeit. Mhm. Und das ist ja auch das, was du in deiner Arbeit wahrnimmst, mit den Einsamkeitserlebnissen von Menschen, mit dem, wo passe ich eigentlich hin? Und auch ich in meiner Arbeit merke das einfach vereinzelt, voll, dass da, ich meine, ich lebe jetzt auch auf dem Dorf und nicht in einer großen Stadt, das ist, glaube ich, auch nochmal was anderes. Aber viele Menschen sind da vielleicht auch einfach orientierungsloser geworden oder suchen halt einfach nach Gruppen, nach Zugehörigkeit, wo passe ich hin? Voll. Und
ich finde auch so, dieses Spannungsfeld ist ja eigentlich ein urmenschlicher Konflikt, wenn nicht der Konflikt überhaupt, ne, irgendwie zwischen Autonomie und wieder Bindung, ne, zu haben. Also wie viel Autonomie kann ich haben und immer noch eingebunden mich fühlen? Das strugglen wir ja individuell unser gesamtes Leben mit und auch Gesellschaften sind da unterschiedlich aufgestellt. Und dann haben wir mit dem Yoga aus einer kollektivistischen Gesellschaft eben ein System. Wir in der westlichen Welt sind dann eben eher individualistisch geprägt. Und wie du sagst, haben wir im Westen auch natürlich noch ein Stück weit so einen Vergleich von, wie leben wir heute in der modernen Zeit und wie war es vielleicht vor 100, 200 Jahren. Ne? Dass wir uns da erfolgreich von vielen auch einengenden Normen und Regeln befreit haben und gleichzeitig genau jetzt manchmal vielleicht eher vor Orientierungslosigkeit und fehlender Zugehörigkeit manchmal auch stehen.
Total. Und wenn man dann halt wieder so ein bisschen betrachtet, dass wir ja in großen Teilen uns mit uns beschäftigen, mit Meditation, mit Achtsamkeit, mit Journaling, werfe ich jetzt einfach mal so die Frage in den Raum, bringt mich das näher in das, ja, oder in den Wunsch der Zugehörigkeit? Mhm. So. Und ist das eher der Wunsch nach Zugehörigkeit mit mir oder ist das eher der Wunsch nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe, zu einem, ja, zu einem System vielleicht auch.
Voll. Und dann vielleicht auch die Frage, die Zeit, wo die Praktiken der Innenschau entstanden sind, da war ja die zentrale Frage, wie finde ich Freiheit innerhalb dieser ganzen sozialen Gefüge, innerhalb meiner Beziehungen und Strukturen. Und das ist ja eigentlich eine spannende Frage, wirken diese Praktiken dann gleich, wenn diese einbindenden, aber vielleicht manchmal auch begrenzenden sozialen Strukturen gar nicht da sind, sondern wenn ich, ich will nicht sagen, dass wir hier voll und ganz frei sind, wir haben vielleicht andere Einschränkungen von Freiheit, aber es gibt vielleicht eine viel größere Anzahl von Menschen, die über ihre Zeit relativ frei verfügen können, die sagen können, gehe ich zum Familientreffen oder nicht, gehe ich in die Kirche, ja oder nein, schenke ich da was mit, ja oder nein, so diese Themen sind das vielleicht für uns heute im Alltag dann eher.
Absolut. Und ich meine, wenn man dann, also mir hilft das ja immer, ein Bild zu haben. Und wenn ich mir jetzt halt einfach vorstelle, ich lebe, weiß nicht, viele tausende Jahre früher als heute in einem Dorf mit Familien in einer Hütte, wo niemand halt einen alleinigen Raum hat, sondern wo vieles einfach geteilt wird, wo einfach immer Menschen um mich herum sind, vielleicht auch Tiere, andere Wesen, und es einfach ein ganz, ja, vielleicht auch einen ritualisierten Ablauf eines Tages, einer Jahreszeit gibt, und dass dann halt das Bedürfnis aufkommt, sich einfach mal in eine Ecke oder in einen Wald zu setzen oder auf ein Fleckchen Erde und zu sagen, ja, ich bin jetzt hier nur für mich und ich meditiere, ich schreibe vielleicht oder ich male, ist das natürlich eine ganz andere Voraussetzung als heute, wo es viel zu viele Single-Wohnungen gibt, wo ich vielleicht alleine auf meiner Couch sitze und innerlich das Bedürfnis habe nach, oh, ich möchte jetzt eigentlich gerne mit einer Gruppe von Menschen gemeinsam irgendwo sein, und stattdessen journal ich und bin eigentlich noch mehr mit mir in einem Umfeld, in dem ich eh schon ganz viel mit mir bin. Und dazu dann halt Social Media und Co. Also es ist halt komplexer geworden. Also
genau, anders komplex. Ich finde auch, es ist komplexer geworden, weil wir haben auch gleichzeitig vielleicht trotzdem dieses, ich werde den ganzen Tag beschallt, ich muss vielleicht mit Öffis zur Arbeit fahren, kriege total viele Eindrücke, habe vielleicht bei der Arbeit ganz viel Information, Kontakt. Das kann ja auch sein, dass ich den ganzen Tag rede. Es kann auch sein, dass ich mich damit super gut fühle und abends denke, boah, jetzt so brauche ich das nicht mehr und ich genieße das jetzt für mich in meinen Gedanken zu sein. Es kann aber auch sein, dass ich die ganze Zeit irgendwas geredet habe und mich am Ende des Tages vielleicht leer fühle oder trotzdem nicht verbunden. Ne? Also wie du sagst, ich glaube auch, es wird komplexer. Also es wäre zu einfach, jetzt irgendwie so Pauschalantworten zu liefern. Aber trotzdem, glaube ich, lohnt es sich, wenn wir uns alle irgendwie nochmal so damit beschäftigen, wie viel Innenschau tut mir gut, in welchen Momenten auch, ne?
Ja, voll. Und ich finde, das, was heute ja einfach schwierig geworden ist, durch vielleicht den Druck oder diesen Vergleichsdruck, der entsteht durch Social Media, durch, weiß nicht, Funk, Fernsehen, wie auch immer, dass dieser Selbstreflexionsfaktor eigentlich bei jedem da sein sollte und jeder sollte Journaling und jeder sollte dies und jenes und so, dass wenn man merkt, man verspürt das vielleicht gerade nicht und ich möchte lieber mit meinen ganzen Freunden ein Bierchen trinken gehen, statt zu journalen, zu meditieren, das entsteht ja in einem vielleicht ein Gefühl von Mangel oder ein Gefühl von, ich mache was falsch, und ein Gefühl von Vergleich. Und das finde ich auch einfach nochmal spannend, da zwischen Kopf und Körper gut unterscheiden zu können für sich. Wann ist was sinnvoll? Und also ab wann brauche ich Selbstreflexion, Innenschau für mich, also mich alleine hinsetzen und mich mit mir auseinandersetzen? Und ab wann brauche ich eigentlich eine Gruppe von Menschen, die mich tragen, in der ich sein kann, in der ich mich zugehörig fühle, in der ich bin. Und
total. Und wo du gerade das Thema Social Media auch nochmal aufbringst, finde ich auch nochmal einen anderen Gedanken interessant. Social Media ist ja letztlich auch in dem Sinne ein Massenphänomen, als dass es auf einmal ganz vielen Menschen Möglichkeiten schafft, die wir vorher nicht hatten. Also jetzt können wir über uns berichten, wir können uns anders informieren, wir können viel mehr Transparenz schaffen, uns anders verbinden, ne? Aber auch hier hat alles Vor- und Nachteile. Gleichzeitig, es macht ja was mit einer Gesellschaft, wenn auf einmal ganz viele Menschen Zugang zu etwas haben, wo vorher nur wenige Menschen, also früher vielleicht nur Promis irgendwie die Möglichkeit hatten, ihr Privatleben zur Schau zu stellen oder auch gezwungenermaßen oder gewollt, ne? Ja. Heute können wir das alle. Und ein bisschen finde ich, also ich finde es einfach wichtig, uns nochmal klar zu machen, dass auch ursprünglich ja nicht dort, wo die Praktiken aus dem Yoga zur Selbstreflexion entstanden ist, das immer alle permanent gemacht haben, sondern dass ja letztlich Praktiken waren, die auch nur einer bestimmten Kaste oder einer bestimmten, ja, gesellschaftlichen Schicht zugänglich waren, weil dafür brauchte es irgendwie materielle Sicherheit, Zeit, Bildung, Ruhe und so weiter. Ne? Es war also auch nur ein eher geringerer Prozentsatz von Menschen, die diese Praktiken auch angewandt haben. Und ja, das finde ich auch nochmal interessant, die Frage, was macht das, wenn dann auf einmal sehr viele Menschen das tun? Ne?
Ja, voll. Und was macht das dann auch mit einer Gesellschaft?
Genau.
Ich meine, genau, das Fass kann man groß werden lassen. Und auch, was macht das mit einer Welt? Also, genau, wenn wir jetzt einfach unsere Welt gerade mal betrachten, das genau, ist ja auch oft dominiert von,
genau,
Individualisten.
Ja. Und ja, Entwicklung passiert ja auch nicht unter der Käseglocke nur für mich, ne? Oder nur durch Verstehen, nein, oder durch Erkennen, sondern viele menschliche Entwicklungsprozesse, wie jetzt Identitätsbildung oder welches Selbstbild habe ich, Sprache, emotionale Regulation, ne? All das entsteht ja im Kontakt mit anderen. Also wenn wir, ja, in der Entwicklungspsychologie anfangen, ne? Wie Kinder lernen, die sind ja hardcore auf ihre Bezugspersonen angewiesen. Ja. Fast 24/7 ne, passiert da ja, ja, was, und eigentlich brauchen sie permanent Interaktion. Und das ist natürlich in den ersten Lebensjahren besonders wichtig, aufgrund der Neuroplastizität, da legen wir die Grundlagen und so weiter. Aber natürlich ist das ja was, was sich weiter durchzieht. Da gibt es viele Bereiche. Also wir gucken ja hier jetzt nicht so unbedingt auf, wie eigne ich mir Wissen am besten an? Auch das ist ja in der Psychologie ein großes Thema. Wie kann ich auswendig lernen und so weiter? Ne? Es gibt Meta-Analysen für den Bereich Schule, wo zumindest in bestimmten Kontexten es deutlich zu werden scheint, dass SchülerInnen in Gruppen besser lernen können, zumindest wenn sie gut angeleitet sind und ja auch Konsens, zu einem Konsens kommen sollen. Sie können natürlich dann Dinge diskutieren, miteinander unterschiedliche Perspektiven austauschen und so, ne? Aber das ist vielleicht gar nicht so ganz das Feld, wo wir hier drauf gucken. Uns interessiert ja eher diese Themen wie emotionale Regulation, Sprache, Identität, Selbstbild und sowas, ne? Und das ist ja was,
ja,
was gar nicht so leicht ist, nur für sich. Also wir brauchen ja im Prinzip das Feedback von anderen.
Ja, den Spiegel. Also genau, es geht ja immer um den Spiegel. Also ich beschreibe das immer mit diesem Bild, wir sind nur in unserem Kopf und in unserem Körper. Wenn ich nur die ganze Zeit mit mir bin, gibt es da vielleicht auch Erkenntnisse, weil ich mir selbst gelernt habe, im Spiegel zu sein. Aber wenn andere Menschen da sind, ist das natürlich ein Verstärker und ein viel direkterer Zugang, weil durch die Verbindung natürlich, ja, Kommunikation passiert, Austausch, Sprache. Also es finden verschiedene Systeme und verschiedene Tools, wenn wir jetzt Sprache, Mimik, Gestik mit reinnehmen, sind das ja alles Tools oder, ja, weiß nicht, kann man vielleicht als Tools bezeichnen, um in die Kommunikation und somit in den Austausch mit einem anderen Menschen zu gehen, wo dann halt Feedback zu den Themen wie Identität, Selbstbild, ne, was du eben gesagt hast, passiert.
Voll. Ja. Und das ist auf jeden Fall auch absolut meine persönliche Erfahrung und nicht, dass ich da jetzt selber drauf gekommen bin, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele von uns teilen. Gerade wenn es um Wahrnehmung, Selbstbild, eigene Muster erkennen geht, ne? Das ist nochmal ein ganz anderes Potenzial, wenn ich in Gruppen bin, vielleicht dann auch in Selbsterfahrungsgruppen, in therapeutischen Gruppen und mein Selbstbild dann vielleicht manchmal auf den Kopf gestellt wird, ne? Weil ich feststelle, oh, so wie ich dachte, wie ich bin, wie ich mir so vielleicht meine eigene Wahrnehmung, meine eigene Welt konstruiert habe, empfinden es gar nicht automatisch alle so. Also dieser Perspektivwechsel, Feedback, aber auch, finde ich, Facetten in uns wahrzunehmen oder die überhaupt erst erklingen oder sichtbar werden, ja, wenn irgendjemand das in uns auslöst. Ne? Also es kann ja sein, dass ich in einem bestimmten Umfeld, weiß ich nicht, total smooth irgendwie mit meinen Mustern, mit dem, wie ich geprägt bin, wie ich handle, total gut klarkomme und dann komme ich auf einmal in ein anderes Umfeld und da kriege ich völlig anderes Feedback. Ne? Genau, ja, ist alles anders. Oder ich denke von mir, ich bin total die Menschenfreundin und friedlich und harmonisch. Und dann komme ich in eine Gruppe und auf einmal treffe ich eine Person, die mich hardcore nervt. Und ja, ich weiß, eigentlich hat die mir nichts getan, trotzdem aber nervt sie mich. Ne? Das heißt, ja, sie bringt irgendwas in mir zum Vorschein, was mir gar nicht bewusst war. Also das ist ja auch dieses Potenzial, die unterschiedlichen Facetten in uns durch andere irgendwie erkennen zu können.
Darf ich mal eine Hypothese oder eine Frage reinschmeißen?
Ja.
Also diese Facetten in uns zu erkennen oder auch die unterschiedlichen, ja, so die Wahrnehmung, wenn jemand uns triggert oder ähnliches. Also da, dass ich halt spüre, Mensch, das macht was mit mir, wenn ich jetzt mit einem Menschen zusammen bin, der so oder so ist. Gibt ja, lass uns das in Schwarz-Weiß-Grau betiteln. Es gibt einmal jemanden, der mich ultra auf die Palme bringt oder die, und dann gibt's die andere Person, wo ich mich halt so geborgen und wohl fühle. Und dann gibt's ja noch die Chancen dazwischen. Wenn wir jetzt mal das eine und das andere Ende nehmen. Hilft uns der Prozess der Selbstreflexion und der Innenschau, um das wahrzunehmen? Oder kann man davon ausgehen, dass jeder Mensch in der Lage dazu ist, diese Range zwischen dem, was ich gerade als Beispiel aufgemacht habe, also dass die automatisch wahrgenommen wird?
Also ich glaube, das hilft uns ungemein, das wahrzunehmen, weil letztlich braucht es ja diesen Reflexionsprozess von, okay, ich empfinde jetzt gerade das und das oder ich nehme das und das wahr und das auch so einzuordnen, als okay, bei mir löst die Person das und das aus, statt okay, die Person ist so und so oder ist scheiße oder so, ne? Das sind ja dann wieder Bewertungen, da schiebe ich es nach außen. Also ich glaube, ja, es ist total wichtig, das wahrzunehmen, was in mir ausgelöst wird, auf allen Ebenen. Und auch das unterscheiden zu können von Interpretationen, die bei mir dann automatisch vielleicht angehen. Und gleichzeitig kommen wir aber ja, also es braucht wieder beides, ne? Also es braucht diese Fähigkeit, ja, dass wir das auf dem Schirm haben. Aber wenn ich nie Menschen treffe, dann gibt's vielleicht auch gar nicht so viel, was ich dann beobachten kann in dem Kontakt oder was dann in mir Neues an Facetten erklingen kann. Sondern dafür muss ich wahrscheinlich rausgehen und auch vielleicht ein bisschen, wir stecken ja alle total in unseren Bubbles und umgeben uns immer mehr mit Menschen, die ähnlich ticken in bestimmten Punkten, ne? Also wenn wir da mehr Reibung und Resonanz auch im Innen wollen, dann braucht's wahrscheinlich durchaus diese Erfahrung auch uns reinzugeben in Gruppen, in Gemeinschaften, in unbekannte Situationen.
Ja, also im Prinzip geht es darum, den Resonanzraum zu vergrößern. Also, dass wir einfach eine größere Range haben, zu resonieren, in welche Richtung auch immer. Also das jetzt einfach mal ohne Bewertung, also ne, von bis. Und da vielleicht dann auch so ein bisschen den Graubereich zu finden, ja, den Schwarz- oder auch den Weißbereich. Also so ein Weg, vielleicht auch so ein Toleranzbereich. Wo fängt es an, sich für mich kritisch anzufühlen oder blöd zu werden oder toll zu werden?
Ist das auch wieder eben, wenn wir drauf gucken, wie viel Freiheitsgrade habe ich, je mehr wir dann von uns kennen, je mehr dieser Resonanzräume wir eröffnen und da auch Handlungsmöglichkeiten haben, ne, desto freier kann ich dann werden und muss nicht bestimmte Situationen vermeiden oder mich entsprechend vorbereiten oder so. Und da sind wir eigentlich wieder beim Thema Komfortzone, ne? Dass letztlich vielleicht auch für uns, dadurch, dass wir viel Zeit auch allein verbringen, dadurch, dass wir ohnehin viel nachdenken, das sind Dinge, die uns früh gesellschaftlich irgendwie beigebracht werden, dass es vielleicht dann auch näher liegt, wenn wir uns überhaupt schon mit uns beschäftigen. Das gilt ja auch nicht für alle, sondern das ist ja auch eine bestimmte Bubble. Aber dass es uns dann leichter fällt, Dinge zu tun, die für uns allein stattfinden. Eben meditieren, Journaling, was auch immer. Und uns da vielleicht eher so ein Stück zurückzuziehen.
Ja, ich meine, das ist das Muster der Gesellschaft, was wir jetzt gerade einfach vornehmlich vermittelt bekommen. Also ich glaube, so kann man das einfach sagen. Genau. Und und ich meine, wir gehen halt alle gerne erstmal den einfacheren Weg, der mehr Sicherheit ist. Also da auch nochmal ein Verweis auf unsere Folge zur Komfortzone. So, und alles, was im Entwicklungsbereich ist, alles, was irgendwie in den Bereich geht, wo wir lernen, wo es vielleicht ein bisschen wehtut, wo es eckt, wo es ein bisschen kantig wird, ist halt das, was anstrengend ist. Und
was viel Energie kostet voll. Und wo unser Körper immer erstmal drauf aus ist, diese Energie zu sparen.
Genau, und ich glaube, was mir jetzt nochmal wichtig ist, ist so ein bisschen zu den Bogen zu schlagen, zu was hat es eigentlich so mit Yoga-Klassen, mit Gruppen, mit Bewegungsklassen zu tun? Also wir einfach, also wir haben ja auch immer die Wahl zwischen ich buche jetzt ein Einzel-Yoga-Training oder Einzeltherapie, Einzel, was auch immer, Einzelstunde. Oder ich gehe in eine Gruppenklasse und dass auch da einfach ein Spannungsfeld von Lernen, von Selbsterfahrung und von Regulation und Koregulation quasi eröffnet wird.
Ja, voll.
Und ich glaube, dass es halt super wichtig ist, dass wir uns nicht immer nur auf der Kopfebene, also quasi auf der, also ausschließlich auf der Selbstreflexionsebene, mit uns selbst und mit dem, was wir brauchen, auseinandersetzen sollten, sondern halt auch immer den Raum suchen sollten, in dem irgendwie eine Art von Gemeinschaft entsteht. Und der Austausch und der Spiegel einfach da ist.
Voll. Und jetzt kann man aber natürlich auch noch sagen, ist das verbaler oder nonverbaler Austausch? Ne? Reicht es einfach, wenn ich, vielleicht muss ich gar nicht sprechen, vielleicht muss ich noch nicht mal Hallo sagen und ich setze mich in die Gruppe und mache mein Ding, ne, und fühle mich damit gut oder nicht. Ja. Auf diesen sprachlichen Austausch und das Dialogische gehen wir auf jeden Fall in Teil 2 nochmal ganz konkret ein. Also die Frage, braucht es mehr Austausch auch? Entweder in den Unterrichtsstunden, in den Klassen oder drumherum. Aber
wie kann der Austausch dann auch aussehen?
Genau.
Ja.
Und für hier, jetzt und heute auch so die Frage, welche Rolle sollte Gemeinschaft auch in solchen Unterrichtsformen
spielen,
ob sie jetzt sprachlich übersetzt wird oder eben durch andere Dinge stattfindet.
Ja, und normalerweise geben wir an dieser Stelle immer vielleicht eine kleine Übung oder irgendeine Bewegungseinheit, so klein sie auch sei, mit rein. Und heute ist vielleicht eher eine Reflexionsfrage für dich als Hörerin.
Und, die dann auch gerne besprochen werden kann mit anderen, damit
voll.
Wir nicht nur wieder bei dem, okay, ich reflektiere jetzt für mich, sondern ich unterhalte mich vielleicht mit meinen TrainingspartnerInnen,
Yoga-LehrerInnen,
Yogis und Yoginis, LehrerInnen darüber.
Genau.
Oder gerne auch an uns Feedback.
Ja, voll. Also wie viel Gemeinschaft, wie groß ist die Rolle, wie viel Gemeinschaft sollte in Bewegungsunterricht und in klassischem Yoga-Unterricht, wie er heute unterrichtet wird, da sein. Also wie ist das bei dir? Wie fühlst du das? Gibt es Punkte, wo du sagst, hey, manchmal würde ich mir mehr Kommunikation wünschen im Unterricht, manchmal würde ich mir mehr Form, Nach, wie auch immer Unterricht wünschen. Also wie geht's dir da? Das wird uns einfach interessieren. Und vielleicht ist das auch einfach jetzt ein Punkt, der, vielleicht hast du da auch noch nie drüber nachgedacht. Also Chrissy und ich haben ja auch erst vor ein paar Wochen so wirklich darüber gesprochen, das immer in uns schlummern gehabt.
Auch so die Frage, wie fühlst du dich verbunden? Ne? Reicht es einfach, wenn du in den vertrauten Raum reinkommst, wenn da die Leute sitzen, die du kennst? Kennst du die aber überhaupt? Braucht es Reden, braucht es Austausch, braucht es früher da sein, länger bleiben? Oder magst du es einfach gerne, dass du eine Minute vorher reinkommen kannst, dein Training, deine Praxis machen kannst? Und magst du es vielleicht auch einfach total gerne, dass das mal ein Raum ist, wo du nicht noch reden musst oder irgendwie soziale Rollen, Verantwortlichkeiten oder so erfüllen musst? Also ist ja sowohl Typsache als vielleicht auch Tagesform abhängig, als auch so eine Komfortzonenfrage. Und damit schicken wir dich gerne mal in Reflexion und Austausch. Ja,
voll. Und lass uns gerne wissen. Also schreib eine Mail oder Kommentare und so. Ja. Jo. Sollen wir es so stehen lassen für heute?
Wir lassen es so stehen für heute und steigen beim nächsten Mal noch genauer drauf ein.
Ja, voll. Dann schönes Wochenende und
schönes
bis zum nächsten Mal.
Genau, macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao.